Von Manila aus trat sie den Rückflug nach Paris an. Sie konnte nicht schlafen. Wahrscheinlich würde sie nie wieder schlafen können. Die Stewardess brachte ihr Zeitschriften, kümmerte sich rührend um sie. Also las Charlotte und las, in der Hoffnung, dass ihr darüber die Augen zufallen würden. Politik. Das war immer ein sicheres Schlafmittel gewesen. Kein Wunder, wenn man einen Botschafter zum Vater hatte. Doch nicht einmal Politik half. Und dann stieß sie unvermittelt auf einen Artikel über neue archäologische Funde. Forscher aus den USA und Deutschland hatten in Äthiopien Beuteknochen untersucht, die über 3 Millionen Jahre alt waren und dabei festgestellt, dass sie Spuren frühmenschlichen Werkzeuggebrauchs aufwiesen. Das stellte die Paläoanthropologie zwar nicht gerade auf den Kopf, aber zumindest wesentliche Annahmen in Frage. Zum Beispiel die Annahme, erst der Homo sei imstande gewesen, scharfe Steinklingen herzustellen. Vor 3 Millionen Jahren hatte noch kein Homo gelebt. Also war bereits der Australopithecus imstande gewesen, Werkzeug zu benutzen. Die Steinzeit musste damit um fast 1 Million Jahre zurückdatiert werden. Ein gravierender Wechsel des Rahmens, an dem sich die Geschichtsschreibung orientierte. Charlotte klappte die Zeitschrift zu, legte den Kopf nach hinten, schloss die Augen. Es war, als würde sie das Thema verfolgen. Sie nahm sich die Zeitschrift wieder vor, las das Impressum. Kein Fachmagazin, das nicht, aber es sah seriös aus. Sie wusste nicht, was sie damit anfangen sollte. Dieses Kapitel ihres Lebens hatte sie für abgeschlossen gehalten. Sie hatte eine seltsame Vision gehabt, okay, aber weiter war nichts passiert. Sie hatte keinen Weg entdeckt, ihre Ideen auf irgendeine einleuchtende Weise zu überprüfen. Und sie war an einer der besten Universitäten der Welt gewesen, dank ihrer Mutter, die mit weniger nicht zufriedenzustellen gewesen wäre. Während sie auf den letzten Flug wartete, die Maschine nach Aberdeen, fiel ihr der rote Schal wieder in die Hände, den ihr Hiroshi geschenkt hatte. Der Schal, den seine Maschine gestrickt hatte. Irgendetwas war seltsam damit. Charlotte umfasste ihn mit beiden Händen, schloss die Augen, blendete das Stimmengewirr und die Lautsprecherdurchsagen des Abfertigungsbereichs aus, die sie umhüllten wie akustischer Nebel, konzentrierte sich ganz auf den Schal. Sie spürte die Herkunft der Wolle. Sie hatte einen flüchtigen Eindruck von dem Schafscherer, der sie gewonnen hatte. Ein Australier, derb, fromm, verliebt in ein Mädchen, das der falschen Religion anhing, weswegen er hin und her gerissen war. Sie bekam, wie ein Blitzlicht, ein Bild von einer Maschinistin in der Spinnerei, die Wolle verarbeitet hatte, spürte ihre Sorgen wegen eines Hautausschlags in einem unaussprechlichen Bereich ihres Körpers und ihre Angst, es könnte etwas mit einem Mann zu tun haben, mit dem sie zusammen gewesen war. Soweit war alles, wie Charlotte es kannte. Bloß, was die eigentliche Entstehung des Schals anbelangte, war da nichts. Völlige Leere. Es fühlte sich an, als wäre die Wolle von selber in die Form eines Schals gesprungen. Es war das merkwürdigste Kleidungsstück, das sie je in Händen gehalten hatte. Charlotte ließ den Schal aus der Hand gleiten und sah durch das runde Fenster hinaus in den Himmel. Charlotte, hör endlich auf, dich selbst zu bemitleiden. Du wirst dich von Gary trennen. Du wirst nach Boston zurückkehren und du wirst endlich wieder etwas tun. Erschrocken schaute sie sich um. Warum starrten ihre Banknachbarn sie entgeistert an? Hatte sie etwa laut gedacht?